Tripp hat am Sonntag darüber gesprochen, dass unser Gott ein persönlicher Gott ist. Und das sehen wir hier auch in Jeremia sehr gut. Wir sehen, dass Gott nicht irgendwie ein gesetzlicher Gott ist oder so dieses abstrakte moralische Gesetz oder so uns irgendwie so abstrakt gegenübertritt. Auch nicht irgendwie so ein kühler, erbarmungsloser, distanzierter Richter ist, irgend sowas in dem Sinn, der allmächtige Gott, der uns irgendwie bewegt wie Schachfiguren, so unpersönlich. Nee, er ist ein sehr persönlicher Gott und er möchte eine sehr persönliche Beziehung mit uns haben. Und er spricht hier in dem Kapitel 2, viel in dem Kontext von Ehe, eigentlich von einem betrogenen Ehemann. Das ist, wie unser Gott sich fühlt. Also er ist nicht distanziert, er ist nicht kalt, er ist eigentlich voller Emotionen für uns. Er liebt uns, er möchte uns, für sich allein haben. Das ist normal für einen verheirateten Menschen, sage ich mal. Und Gott möchte mit uns verheiratet sein. Diese Art der Beziehung möchte mit uns haben. Wir sehen sehr viel Herz in diesen Kapiteln. Das ist eine hochpersönliche Angelegenheit. Am Anfang von Kapitel 2 hat er gesagt, ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste. Also ein Ehemann, der sich an die Verlobungszeit erinnert, wahrscheinlich die emotionalste Zeit im Leben, die intimste Zeit im Leben, wo es so ganz frisch ist, voll Begeisterung, diese Nähe, diese Beziehung. Das ist, wonach Gott sich sehnt. Und das ist so sein Herz, das ist der Gott, der uns gegenüber ist, unser Gegenüber, der uns entgegentritt. Und dann hat er im Vers 12 gesagt, entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also dieses Übel, dass Gottes Volk ihren Gott verlassen hat und sich andere Götter gesucht hat oder begonnen hat, für andere Dinge zu leben. Und er sagt eigentlich hier, das ist undenkbar. Die Himmel erschauern und erstarren, und der betrogene Ehemann. Und Gott nimmt es irgendwie sehr persönlich, es geht nicht an ihm vorbei, es ist nicht so was Abstraktes in seinem Denken, in seinem Handeln mit uns Menschen. Okay, ihr habt mich verlassen, na gut, dann wende ich mich halt ab und dann sende ich Gericht, irgendwie so was Mechanisches, das ist was ganz Hochpersönliches. Und jetzt im Vers 14, also bis daher sind wir gekommen, letztes Mal, im Vers 14 verwendet er das Bild von einem Sklaven und seinem Herrn. Und wir werden ganz, ganz viele Bilder sehen in diesem Kapitel. Also wir haben Braut und Bräutigam, wir haben den Sklaven und seinen Herrn. Ein rebellischer Sklave eigentlich, er wird von einer Beute reden, von einem Weinstock reden, von einem Dieb, von uns als Kindern. Also ganz, ganz viele Bilder. Er spricht in Bildsprache, und das ist auch so was. Bildsprache ist die Sprache des Herzens, ne? Ist die Sprache der Emotionen. Ein Bild drückt ja oft viel mehr aus als 1000 Worte. Und das ist so, wie Gott hier mit seinem Volk rechtet eigentlich. Und er sagt, ist Israel ein Sklave oder ist er gar ein Sklavensohn? Warum ist er zur Beute geworden? Junglöwen haben über ihm gebrüllt, ließen ihre Stimme hören. Sie haben sein Land zur Wüste gemacht, seine Städte sind verbrannt und ohne Bewohner. Zu der Zeit war das Nordreich Israel schon erobert durch die Assyrer und zerstört, und das Südreich Juda wurde immer wieder bedrängt. Undenkbar, diese Braut hat ihren Bräutigam verlassen, ihren Ehemann, und jetzt ist sie zu einem Sklaven geworden, zur Beute von anderen Mächten. Und das ist ein Teil unserer Anbetung. Wir müssen das verstehen. Anbeten bedeutet immer auch dienen. Was wir anbeten, dem dienen wir, egal was es ist. Entweder dem lebendigen Gott, diesem persönlichen, liebevollen, wahren Gott, oder irgendeinem Menschen, wenn wir für einen Menschen leben. Oder dem Mammon für ein Geld. Oder
die Situation, die der Tripler da beschrieben hat, war ja, als da Mose runterkam vom Berg Sinai, und dann war ja dieses gegossene Kalb, und die haben ja sich quasi da, konnten ja nicht warten, bis er kommt, und haben dann das Kalb angebetet, und Aaron hat das auch mitgemacht, und das war ja eigentlich, wo sich ja Gott dann ereifert hat, oder er war ja erzürnt oder traurig, dass sie da nicht abwarten konnten, und haben gleich wieder. Ja, das fängt ja auch schon bei den kleinen Kindern an irgendwo. Die wollen immer wieder was anderes. Die bleiben nicht bei einer so einer Sache, und immer das Nächste. Die können auch nicht ruhen irgendwie. So, das ist so, ja, muss man auch lernen, irgendwo mal zufrieden zu sein oder vielleicht mal zu warten, bis der Mose jetzt runterkommt. Die konnten es nicht erwarten irgendwie. Und Gott hat, ja, dann auch reagiert. Und dieses Bild da von Berg Sinai, das war ja dann in dem alten Bund.
Ja. Ein Stück weit vielleicht so die Langeweile mit Gott vielleicht.
Ja, es hat ihnen nicht genügt. Das, ja.
Verrückt eigentlich, ne?
Es hat ihnen nicht genügt.
Aber es kann uns auch so passieren in unseren Beziehungen, ne? Dass man anfängt, es selbstverständlich zu nehmen. Ne? Wir denken an die Brautzeit, an die Verlobungszeit, Schmetterlinge, Gefühle, und dann irgendwann spielt sich der Alltag so ein, und man fängt an, den Partner, die Beziehung auch selbstverständlich zu nehmen. Und ich denke, so kann es uns auch gehen mit Gott. Weiß nicht, ob du das gemeint hast, Bernd.
Aber ja.
Wird uns hier nicht gesagt, warum Israel Gott verlassen hat. Es wird nur beschrieben, dass sie ihn verlassen haben. Scheinbar hat die Welt gezogen, sage ich mal, mit den Attraktionen. Das kann auch uns passieren, dass uns ein frommes Leben vielleicht so langweilig wird oder irgendwo unseren Gott selbstverständlich nehmen und wir gar nicht mal wissen und schätzen, was wir an ihm haben. Das Problem ist, wir enden dann als Sklaven von was immer wir anbeten. Und wir sehen, dass das Partytier dann zum Alkoholiker wird oder der von einer Beziehung zur nächsten hechelt, vielleicht zu einem Sexsüchtigen oder zu was noch Schlimmeren. Und am Ende ist das, was die Sünde uns versprochen hat. Ja, Sünde ist immer schön, ne? Erstmal. Sünde ist eine Versuchung, sonst wäre es keine Versuchung, wenn es uns keinen Kick geben würde, aber am Ende, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und am Ende, ja, hält es nicht, was es verspricht, und wir sind Sklaven, und ich meine, wenn wir dir an die ganzen Süchte denken, Fernsehsüchtige, Spielsüchtige, Materialisten, Habsüchtige, was es da alles gibt, alles Menschen, die Sklaven von ihren Götzen geworden sind, von dem Lebensstil, sage ich mal, für den sie leben. Und es gibt im Englischen so ein Lied, da heißt es, wir sind frei, dich anzubeten, als den wahren und den lebendigen Gott anzubeten. Das ist echte Freiheit, das ist wirklich schön, das ist wirklich heil, das ist wirklich gut. Aber hier die Konsequenz von dem Götzendienst, sie wurden erobert, Vers 16 heißt es weiter, auch die Söhne von Noph. Noph war die Stadt Memphis, die Hauptstadt von Unterägypten damals. Und Tachpanhes war auch eine Stadt in Ägypten. Auch die Söhne von Noph und Tachpanhes weiden dir den Scheitel ab. Also, das war ja die Versuchung von Gottes Volk, wenn sie bedrängt waren durch die Assyrer oder die Babylonier, sich dann an Ägypten zu wenden oder im Fall vom Südreich Juda nach Assur zu wenden oder nach Ägypten zu wenden um Hilfe gegen die Babylonier. Und das haben wir schon im Propheten Jesaja gesehen, dass Gott zu dem Volk gesagt hat, nee, ich möchte nicht, dass ihr auf Menschen vertraut, ich möchte, dass ihr zu mir zurückkommt, dass ihr auf mich vertraut. Dass ihr meine Ehefrau seid eigentlich in dem Bild, ne? Ist ja auch so ein Bild. Wir haben in der Bibel ja auch dieses Bild der Ehe, den Ehemann als den Leiter der Familie. Ist ja so ein Stück weit. Ne? Bin ich bereit, in diesem Ehebund mit Gott zu leben? Bin ich bereit, mich von ihm leiten zu lassen als seine Frau, als seine Rechtmäßige, als seine Braut? Und das Bild fällt der Susanne wahrscheinlich viel leichter als uns Männern, uns als Braut zu sehen. Aber so, diese rebellische Braut hier, also wir wählen unseren Ehemann, unseren geistlichen Ehemann. Und das heißt auch ihm zu folgen. Vers 17, hast du dir das nicht selbst zugefügt, indem du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, als er dich auf den Weg durch die Wüste führte? Das fand ich interessant. Wann haben sie Gott verlassen, als er sie auf dem Weg durch die Wüste führte? Das ist oft so ein Test, die Wüstenzeiten in unserem Leben. Ich meine, wenn alles toll läuft und wir reich und schön und wohlhabend sind und am Pool liegen, den uns unser Ehemann sozusagen bereitgestellt hat in der Villa, dann ist ja alles schön und gut, aber was, wenn er uns auf eine Reise durch die Wüste mitnimmt, so wie Abraham die Sarah mitgenommen hat, was dann? Das ist dann eine echte Prüfung für die Beziehung. Und Gott lässt solche Zeiten zu in unserem Leben, Wüstenzeiten in der einen oder anderen Form, dass wir uns geistig so ein bisschen trocken fühlen, dass wir das Gefühl haben, okay, hör seine Stimme nicht so. Vielleicht ist es auch, was wir vorhin besprochen haben, dass uns langweilig wird mit Gott und irgendwie kommt es uns als Wüste vor und das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Vielleicht probiere ich mal was anderes aus und was immer so diese Wüste ist, vielleicht nicht erhörtes Gebet in unserem Leben. Gott lässt solche Dinge immer wieder mal zu oder Umstände, die wir nicht verstehen, Anfechtungen. Und das ist dann der Test. Wo ist unser Herz wirklich? Da finden wir dann heraus, wie wichtig unser Herr wirklich ist.
Oder ja, er erhört, aber halt nicht mal so zu unseren Zeitpunkten, wie wir es gerade haben wollen. Das ist ja ist noch nicht fertig. Dann. Ich meine, das ist auch wieder Wartezeit. Und was machst du dann da in der Zeit?
Warten fällt uns schwer, oder? Mhm. Mir fällt es schwer.
Ich auch. Da kriege ich mir Geduld aber sofort, gell?
Ja. Und nun, was hast du mit dem Weg nach Ägypten zu schaffen? Um das Wasser des Sichor zu trinken, damit ist der Nil gemeint. Oder was hast du mit dem Weg nach Assur zu schaffen? Um Wasser des Stroms zu trinken, also diese Mächte, wohin sie sich gewandt haben, um Hilfe gegen die Bedrohung der Babylonier. Deine eigene Bosheit züchtigt dich und deine Treulosigkeiten strafen dich. Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt und wenn bei dir keine Frucht vor mir ist, spricht der Herr, der Herrscher. Also deine eigene Bosheit züchtigt dich und deine Treulosigkeiten strafen dich. Die Bibel sagt uns, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Konsequenz von Sünde ist immer negativ, Zerstörung in unserer eigenen Seele, in unseren Beziehungen, Es ist gar nicht so, dass Gott irgendwo dieser strafende Gott ist, der jetzt sucht, er macht einen Fehler und dann haue ich ihm eine auf den Deckel sozusagen. Nee, wir selbst hauen uns eine auf den Deckel, wenn wir vom Weg des Heils abweichen. Und oft ist die Züchtigung Gottes schlicht und einfach die Konsequenz unserer eigenen Sünde. Wenn ich lüge, dann wird es Konsequenzen haben, dann wird es meine Beziehungen beeinträchtigen. Irgendwann werden die Leute draufkommen und sie werden mir nicht mehr vertrauen. Und Vertrauen muss ja dann oft erst wieder verdient werden auch. Macht mir selbst das Leben schwer dann, meine Beziehungen kaputt.
Ja, oder wer, ja. Stört auch die Beziehung zu Gott. Ja. Und man wird unfrei, sage ich jetzt mal. Irgendwie, ne? Ja.
Oder wenn wir an sexuelle Sünde denken, ne? Du fängst eine Geschlechtskrankheit oder irgendwas ein, einfach diese Konsequenz deiner Sünde, kannst keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Oft hat das ja wirklich langfristige Auswirkungen auch. Und ja klar, wenn wir uns zu Gott zurückwenden, wenn wir Buße tun, dann kann er uns vergeben, aber oft müssen wir dann trotzdem mit der Konsequenz unserer Sünde leben. Und so, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich sage das unseren Kindern immer wieder und gerade, dass es auch die jungen Leute verstehen. Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat. Es ist so wichtig, eben diese Beziehung zu sehen, diese Beziehungskomponente, eben nicht nur das Gesetz, weil gegen Gesetz rebellieren wir. Wenn ich dir nur Regeln mache, dann rebellierst du dagegen. Und so ist es auch mit unseren Kindern. Wir müssen verstehen, Kind, ich habe dich lieb, deswegen sage ich dir, greif bitte nicht in die Steckdose. Wird nicht so gut sein. Du wirst eine neue Frisur bekommen, wenn du das machst. Das wird nicht heil für dich sein. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und mir geht es zumindest so, je mehr ich das verstehe, Gottes Herz wirklich verstehe, in dem, was er uns sagt, desto einfacher fällt es mir dann auch, gehorsam zu sein. Weil ich eigentlich verstehe, dass das, was Gott mir sagt, wirklich heil für mich ist, wirklich gut ist. Er ist ein liebender Vater, der mich beschützen will. Kein Tyrann, der mich einschränken will durch irgendwelche sinnlosen Regeln. Nee, das hat alles Sinn und Zweck. Und wenn ich die Naturgesetze breche, dann werde ich mir wehtun, wenn ich denke, ich kann fliegen hier vom Dach runter. Wenn ich nur schnell mit meinen Händen wackel, dann kann ich fliegen. Werde ich merken, dass die Schwerkraft einen Einfluss auf mich hat und immer noch gilt. Und genauso ist es ein Stück weit. Auch im geistigen Bereich natürlich. Wenn ich denke, ich weiß besser als Gott, als was er mir sagt, dann falle ich auf die Nase und tue mir weh. Und wie schlimm es ist, wenn bei dir keine Frucht vor mir ist. Also wir haben hier ein Bild von einer fruchtlosen Hure eigentlich. Ziemlich krasses Bild. Aber die Bibel arbeitet mit so krassen Bildern. Vers 20, denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen, deine Stricke zerrissen und hast gesagt, ich will nicht dienen. Ist das nicht so unser Herz, unser rebellisches Herz? Ich will mein eigener Gott sein. Das ist die Nummer 1 Ausrede oder der erste Grund, warum Menschen nicht Jesus nachfolgen wollen. Sie wollen ihr eigener Gott sein, ihr eigener Herr sein. Das merken wir oft auf der Straße, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, oder? Immer wieder, wo Leute, ja, Vergebung, Erlösung, Jesus, ja, schön. Aber wenn es dann zum Punkt kommt, okay, aber Jesus will auch dein Herr sein. Ah ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das kostet mich was. Dann darf ich nicht mehr mein eigener Gott sein. Und so, das ist so in uns drin. Ich kann mich gut identifizieren mit Juda und mit Israel. Diese rebellische Haltung in unserem Herzen. Ich will nicht dienen. Denn auf jeden hohen Hügel und unter jedem grünen Baum hast du dich hingelegt als Hure. Also krasses Bild, das Bild einer untreuen Ehefrau, die zur Hure wird. Und bezieht sich in diesem Bild natürlich auf diese Fruchtbarkeitskulte, die die heidnischen Völker damals hatten. Das hatte viel mit sexueller Unmoral zu tun. Die hatten Tempelprostituierte oder vielleicht auch einfach kultisch Prostituierte, wenn es keinen Tempel gab. Bäume, die Astaroth, diese Fruchtbarkeitsgöttin, eine hölzerne Statue, wahrscheinlich bezieht er sich darauf auch. Also eine Ehefrau, die sagt, hey, ich will nicht deine Ehefrau sein, ich will dir nicht dienen, mein Ehemann, ich will frei sein. Wir wissen, die Frage im geistlichen Bereich ist nicht, willst du dienen oder nicht dienen, die Frage ist, wem willst du dienen, dem lebendigen Gott oder halt irgendeinem Götzen, wem willst du dienen? Aber hier haben wir die Frau, die sagt, nee, ich will mich dir nicht unterordnen, lieber Mann, ich will frei sein.
Nicht unterworfen sein heißt vermutlich. Mhm. Unterworfen sein. Anstatt dienen, unterworfen.
Und dann wird sie zur Hure, zur Ehebrecherin. Und ist so krass, oft können wir das wirklich praktisch beobachten auch. Also Jennifer hatte eine gute Freundin, die ja, von ihrem Mann nichts mehr wissen wollte und ja, wirklich zur Hure wurde, muss man sagen, ne? Von einer Beziehung zur nächsten und wirklich ein Stück weit das gelebt hat, auch was wir hier lesen. Hier ist es natürlich geistlich gemeint, aber er gebraucht dieses krasse Bild der untreuen Ehefrau, die sich hier unter jeden grünen Baum hinlegt. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, jetzt ein Bild von einem Weinstock. Israel wird ja oft als Weinstock bezeichnet, ist ein biblisches Bild dafür. So habe ich dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Gott macht keinen Mist, oder? Nachdem er alles erschaffen hat, hat er gesagt, es ist gut. Und nachdem er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Aber wie hast du dich mir verwandelt in entartete Reben eines fremdartigen Weinstock? Du bist zu Unkraut geworden, könnte man sagen, oder zu so einem Wildwuchs. Und dann so ein ganz, ja.
Unten zu Triebe.
Ja.
Werden ausgegeizt am Weinstock.
Und dann dieser krasse Vers hier in Vers 22, auch wenn du dich mit Natron wüschtest und viel Laugensalz nimmst, schmutzig bleibt deine Schuld vor mir, spricht der Herr, Herr. Ich denke an dieses Lied, auch englisches Lied, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus, so eine alte Hymne, was kann meine Schuld reinwaschen? Nichts als das Blut Jesu. Es gibt nichts anderes, außer das Opfer, das Jesus am Kreuz für unsere Schuld gebracht hat, wo er unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat. Es gibt nichts anderes. Aber oft denken die Menschen so, naja, ich habe gelogen, also mache ich das jetzt wieder gut, indem ich den Jochen zum Essen einlade zum Beispiel. Oder ich bin meinem Ehemann untreu gewesen, ich habe mich scheiden lassen, aber dafür adoptiere ich irgend so ein armes Kind in Indien, eine Patenschaft. Ich tue irgendwas Gutes und dann kann ich das irgendwie aufheben. Wirklich, wenn wir bei dem Bild bleiben, deine Frau hat dich verlassen und lebt als Hure, aber sie ist eine gute Hure, weil sie unterstützt ja ein Kind in Indien und sie tut viele gute Sachen. Wird dich das befriedigen als Ehemann? Wird das deine Beziehung heilen? Wird das die Sünde wieder gut machen? Nee, oder? Und genauso ist es hier. Wir können uns jetzt selbst waschen. Selbst wenn du dich mit Natron wüschest und viel Augensalz nimmst, Seife damals, Duschgel, würde man heute vielleicht sagen, deine Schuld bleibt vor mir. Und so ist es. Du kannst ja deine Schulden nicht abarbeiten oder irgendwie ausgleichen. Viele Religionen denken ja so. Am Ende wird Gott anschauen, wiegen deine guten Taten, die bösen Taten auf. Nee, tun sie nicht. Wir können das nicht ungeschehen machen. Nichts kann uns reinmachen, außer das Blut Jesu. Denk an den ersten Johannesbrief, habe ich mir hier aufgeschrieben als Parallelstelle. Das ist wohl die Stelle, die vielleicht am stärksten dazu spricht. Das heißt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, dem Gerechten. Denn er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und so preis dem Herrn, wir können wahrhaft rein werden von Schuld. Wirklich rein werden. Bekleidet werden von der Gerechtigkeit Jesu Christi, das perfekte Leben, das er für uns gelebt hat. Und das er uns anbietet im Austausch für unser sündiges Leben. Und wenn wir es nur ihm geben wollen, und ihm vertrauen wollen, dass er am Kreuz für meine persönliche Schuld bezahlt hat. Und wir denken an den Vers in Jesaja 1. Auch wenn deine Sünden rot wie Karmesin sind, weiß wie Schnee. Sollen sie werden, das ist, was Gott für uns getan hat. Können wir uns aber nicht verdienen. Wir können es uns nur schenken lassen. Und hier haben wir genau das, jetzt wir sehen, dass Israel genau das nicht getan hat, was Johannes schreibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Buße tun, umkehren, sagen, bekennen heißt ja übereinstimmen, ja Herr, es ist Sünde, ja das war geistlicher Ehebruch, das war falsch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ich will zu dir umkehren, dann haben wir das Vergebungsangebot in Jesu. Aber wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Und genau das macht Israel hier eigentlich. Im Vers 23 rechtet Gott mit ihr und sagt, wie kannst du sagen, ich habe mich nicht unrein gemacht. Ich bin dem Baal nicht nachgelaufen. Wir diskutieren es gerne weg, gell? Unsere Schuld. Er war ja keine Lüge, war ja nur eine Ausrede, eine Notlüge. Er war ja nicht echt wirklich so Ehebruch, haben wir nur ein Porno reingezogen. Ne? Irgendwie so war ja nur ein, ja, wir können so leicht Sünde wegdiskutieren. War ja nur ein Blick, ne? Ich habe ja nicht. Ja, ihr sagt, im Herzen fängt es an, wenn du einer Frau hinterher siehst. Mit Hintergedanken, dann hast du schon die Ehe gebrochen im Herzen. Dann müssen wir das als Sünde bekennen. Ja, wenn du nur Zorn hast gegen jemanden und Hass im Herzen, dann bist du eigentlich schon ein Mörder geworden. Aber gerechter Zorn, wir können das ja so leicht wegdiskutieren. Und scheinbar tut Israel das hier. Also er sagt, ich habe mich nicht unrein gemacht, verleugnet ihre Schuld. Und Gott sagt durch den Propheten, sieh doch deinen Weg im Tal. Wahrscheinlich ist das Hinnom-Tal gemeint. Das war so der Ort des Götzendienstes vor Jerusalem. Erkenne, was du getan hast, du flinke Kamelstute, die sinnlos hin und her läuft. Jetzt benutzt er das Bild von einer trächtigen Kamelstute und einer Eselstute. Eine Wildeselin, die Wüste gewohnt, in ihrer Gier schnappt sie nach Luft. Ihre Brunst, wer kann sie hämmern? Alle, die sie suchen, brauchen sich nicht müde zu laufen. In ihrer Brunstzeit werden sie sie finden. Also das Bild von der läufigen, brünstigen Eselin, die sucht nach den Eseljungs. Die muss man nicht finden. Und genauso ist Israel den Götzen nachgelaufen. Die wollten gottloses Leben führen, ein Stück weit. Sie wollten für andere Dinge leben. Es war nicht so, dass die Ägypter oder die Babylonier oder die Kananiter, wer immer gekommen ist, und die lange überreden mussten, ach komm, komm doch mal hier in den Tempel oder hier zu dem Götzenbild der Astaroth, ach komm schon, wir haben hier Tempelprostituierte, wird ja vielleicht auch Spaß machen, na komm, zieh dich nicht so, komm schon, war nicht so die, wow, hey cool, ja, die sind diesen Dingen nachgelaufen, wie viele heute einfach der Welt nachlaufen, auch viele, die sich Christen nennen, dann muss man nicht lange überreden. Ja, komm, mach mal mit. Ja, okay, bin dabei. Hey, komm, wir rauchen da mal ein bisschen irgendein Kraut. Hey, komm, mach mit, ist doch cool. Wir wollen dazugehören. Ja, wir drehen hier mal einen Deal oder ein bisschen ein krummes Geschäft. Und warum sind sie schnell dabei? Ich denke, weil das Herz nicht beim Herrn ist oder nicht mehr beim Herrn ist. Das ist ein Vers, den ich gerade mit meinen Jungs lerne. Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mann, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das hat auch Jesus angesprochen. Ne? Wenn ich im Herzen ein treuer Ehemann bin, dann werde ich nicht so eine Versuchung haben, anderen Frauen hinterher zu gucken oder noch weiter zu gehen. Aber wenn ich in meinem Herzen untreu bin, ja, dann ist das andere ja nur mehr Makulatur, dann ist es nur mehr das Äußerliche. Und das ist das Problem natürlich auch geistlich. Nicht so sehr, dass die Götzen dieser Welt so ziehen, das tun sie natürlich auch. Wir haben links und rechts Angebote, unser Fleisch irgendwie zu befriedigen, anderen Lebensstil zu leben. Aber das Problem ist, wenn ich mich in meinem Herzen vom Herrn entferne. Der Trip hat das ja gut erklärt am Sonntag auch. Das ist das Hauptproblem. Und andersrum hat er ja Zeugnis gegeben. Andersrum wäre ich auch verändert und Jesus ähnlich, wenn ich vom Herzen bei ihm bin und wenn ich diese Gemeinschaft habe. Und Korintherbrief spricht, wenn ich ihn betrachte, dann wäre ich verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit ihm. Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durst. Geht es wohl um heidnische Praktiken auch. Aber du sprichst, es ist umsonst, nein, denn ich liebe die Fremden und ich laufe ihnen nach. Es geht ums Herz. Es ist wichtig für eine Kindererziehung, dass wir das Herz ansprechen, nicht nur das Äußere. Weil die Wahrheit ist, wenn unsere Kinder Mist bauen wollen, dann bauen sie Mist. Und wenn unsere geistlichen Kinder Mist bauen wollen, dann bauen sie Mist. Ich kann niemanden davon abhalten. Dann kommen wir alle in der Gemeinde zusammen und sind fromm und heilig. Und wenn wir wieder draußen sind, leben wir einen anderen Lebensstil. Leben anders. Und das kann ich durchsetzen. Ich kann Gesetzlichkeit predigen und das geht sehr einfach. Leuten einen Schuldtrip auferlegen, Schuldgefühle einreden und so weiter. Und du musst aber und du sollst. Und man sieht das ja ganz oft in gesetzlichen Gemeinden auch, dass alles super heilig sind und super gerecht sind. Eine Stunde im Gottesdienst. Und dann kaum sind sie draußen. Leben sie ein ganz anderes Leben und Gott ist ihnen eigentlich egal. Deswegen bringt es Gesetzlichkeit nicht. wenn Gott nicht unser Herz berührt, wenn ja, wir auch nicht das Herz unserer Kinder berühren können und sie merken, es geht um die Einstellung, es geht um das Herz, dann bringen die ganzen Regeln nichts. Und ich muss mich da immer wieder dran erinnern, weil wir oft so reagieren auf dieser oberflächlichen Ebene. Hey, ich möchte nicht, dass du deinen Bruder haust. Okay, warum haut er denn den Bruder? Nee, du bist eifersüchtig oder du bist neidisch oder zornig oder was immer. Was geht da im Herzen ab? Da muss ich drüber reden. Hey, das ist nicht gut, oder? Das fühlt sich auch nicht gut an, gell? Das ist Sünde. Das ist nicht gut. Und dann, Jesus hat ja drüber gesprochen, dass nicht das, was wir essen, ein Problem ist, diese äußerlichen Dinge, sondern aus unserem Herzen heraus kommen die Dinge, die uns verunreinigen. Wie gesagt, Jesus hat ja auch drüber gesprochen. Gesetz steht, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus sagt, na, wenn du in deinem Herzen schon mit einer anderen, dann ist es eigentlich schon Ehebruch. Du sollst nicht morden, sagt das Gesetz. Und Jesus sagt, nee, wenn du in deinem Herzen Hass hast, da kommt der Mord her. Das ist die letzte Konsequenz davon vielleicht. Aber das ist schon das Problem. Und da müssen wir ansetzen, auch in unserem persönlichen Leben. Dass wir nicht in eine gesetzliche Beziehung mit Gott kommen und in dieses Äußerliche reinkommen, weil als Pharisäer leben ist ja noch machbar, sage ich mal zumindest. Ich möchte nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist machbar für uns Menschen. Paulus hat gesagt, im Gesetz nach war ich perfekt äußerlich verstanden. Ich habe alle dummen kleinen Regeln gehalten, aber innerlich nicht. Römerbrief sagt er das, dann habe ich gelesen, du sollst nicht begehren, das Gesetz, was das Innere, das Herz anspricht, und das war, was ihn erledigt hat. Er hat gemerkt, das bringt es nicht. Und so muss ich auch in meinem persönlichen Leben diese Herzenseinstellungen, und ich bete, dass ich da sensibel genug sein kann, wenn wir das so leicht abstumpfen, ne? Und sagen, ja, ist ja alles okay, so wie Israel hier, ist ja äußerlich. Ich gehe ja nicht fremd, oder? Ich gehe im Gottesdienst, ich habe meine stille Zeit. Das sieht doch alles gut aus, ne? Aber wo ist mein Herz? Wo sind so diese Dinge? Und das muss ich Gott bekennen. Herr, ich bin habsüchtig in meinem Herzen. Und ich bin jetzt gerade echt neidisch hier auf den Jochen oder was immer es ist.
Und dann höre ich auch frei. Dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus will das Leben. Das ist ja auch eine Aufforderung, also dass wir darauf Acht haben sollen. Also aus dem, oder wie einer in dem Herzen denkt, so ist er. Also es kommt ja alles aus dem inneren, verborgenen Menschen. Und das geschieht nicht von allein, das ist ja eine Aufforderung, behüte dein Herz, sagt er. Ja. Also es passiert nicht einfach so. Wir müssen wirklich darauf Acht haben, diesen inneren Menschen.
Vers 26, wie ein Dieb beschämt dasteht, wenn er ertappt wird, so muss sich das Haus Israel schämen. Ihre Könige, ihre Obersten, ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Wie lächerlich, ne? Aber das ist auch wie das Holz. Wie gesagt, diese Astaroth-Statuen waren aus Holz geschnitzt. Und die Baal-Statuen, diese Kultstätten, waren aus Steinen gemacht oft. Und es ist interessant, dass er das umdreht. Also er macht sich lustig eigentlich drüber. Das ist Satire, was wir hier lesen. Aber so ist Israel, wie ein Dieb, der ertappt wird. Ja, sie wurden gefangen, weggeführt. Ganze Demütigung, alles, was es mit sich gebracht hat. Fremdherrschaft, Unterwerfung. Und so muss sich das Haus Israel schämen. Aber es war keine echte Buße. Ne? Sie haben sich nur, es hat nur Leid getan, die Konsequenz. aber nicht die Schuld selbst. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht auf der Ebene hängen bleiben, dass wir nur Angst haben vor den Konsequenzen. Och. Hey Mann, dass mich ja niemand erwischt bei dem, was ich tue. Weil dann würde ich bloßgestellt sein und dann könnte ich nicht mehr Pastor sein oder irgendwie, was immer es ist, ja, oder die Leute würden mich nicht respektieren oder ja, diese äußeren Dinge. Angst vor den Konsequenzen. Oh, wenn meine Schüler wissen, ja, solche Dinge. Wenn meine Frau wüsste, wenn meine Geschwister wüssten, so Angst vor den Konsequenzen, das ist nicht echt Buße. Dann wäre ich ertappt und ich sage, oh Mann, es tut mir so leid. Wirklich. Warum tut es dir leid? Nur weil du jetzt bloßgestellt bist? Oder tut es dir leid, weil du dem Herrn untreu geworden bist? Und das ist wieder diese Beziehungsebene. Auf die muss es zurückkommen. Und sieht, wie lächerlich hier. Sie sagen zum Holz, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Anspielung auf diese Fruchtbarkeitskulte. Natürlich. Denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht, sagt Gott. Aber dann, auch sehr häufig, aber zur Zeit ihres Unglücks sagen sie, steh auf und rette uns. Also, Gott nutzt ja oft die Zeiten, auch diese Züchtigung, diese Konsequenzen, die die Sünde in unserem Leben bringt. Und leider müssen wir oft ans Ende von uns selbst kommen und ans Ende unserer Sünde. Und dann schreien wir zu Gott, steh auf und rette uns. Ja, jetzt kommt die Konsequenz, jetzt sind sie bedroht von den Babyloniern. Und plötzlich sagen sie, Herr, rette uns, der Gott, um den sie sich die ganze Zeit nicht gekümmert jetzt haben.
Erinnern sie sich wieder.
Ja. Und da sagt sie so schön, wo sind nun deine Götter, die dich gemacht haben? Die du dir gemacht hast? Götzen machen uns ja nicht, wir machen sie uns. Das ist ja das Lächerliche, dass wir uns vor dem Geringeren niederwerfen, nicht vor dem Höheren. Wo sind nun deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie sollen aufstehen, wenn sie dich retten können zur Zeit des Unglücks. Sie sollen aufstehen. Okay, du bist jetzt krank wegen deiner Sünde. Geh zu deiner Hure und bitt sie, ob sie dich heilen kann. Oder geh zu deinem Haus und bitte um Hilfe, was immer der Götze ist, für das du gelebt hast. Das wird es nicht bringen, oder? Es ist tot. Kann uns nicht helfen. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Juda. Also allen möglichen Götzen nachgelaufen. Ihr habt alle mit mir gebrochen, spricht der Herr. Vergeblich habe ich eure Söhne geschlagen, sie haben keine Züchtigung angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. Ihr, die gegenwärtige Generation, seht das Wort des Herrn. Bin ich denn für Israel eine Wüste gewesen oder ein Land tiefer Finsternis? Warum spricht mein Volk? Wir laufen umher, wir kommen nicht mehr zu dir. Ich meine, Gott ist so ein guter Gott. War nichts Falsches an ihm, da ist nichts Falsches an ihm, wenn wir uns abwenden. Vergisst etwa eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel? Jetzt haben wir das Bild. Hab schon einiges gesehen, gibt auch ganz witzige Dinge auf YouTube. Braut, die ihren Zettel vergisst mit dem Eheversprechen zum Beispiel, dass sie sich aufgeschrieben hat. Solche Dinge passieren. Oder Brautleute, die ihre Ringe vergessen haben. Solche Dinge passieren, aber ich habe noch nie eine Braut ohne Brautkleid gesehen. Wie vergisst eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut, ihren Gürtel? Aber mein Haus, mein Volk hat mich vergessen, seit unzähligen Tagen. Ist viel krasser noch ist, wenn wir unseren Schöpfer vergessen, unseren Gott vergessen. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen? Darum hast du deine Wege auch an Übeltaten gewöhnt. Und ja, leider können wir das tun. Wir können unser Gewissen so umbringen, abstumpfen, dass wir uns gewöhnen können an Übeltaten. Dass es uns gar nicht mehr so viel ausmacht. Und dann haben wir wirklich ein Problem, wenn wir dann nicht mehr sensibel sind. Ja, an den Säumen deiner Kleider findet sich das Blut unschuldiger Armer. Nicht beim Einbruch hast du sie ertappt, also war keine Selbstverteidigung, sondern das Blut von Unschuldigen klebt an euren Kleidern. Gottloser Lebensstil ist einfach die Konsequenz eines gottlosen Lebens, eines Lebens ohne Gott. Dann leben wir auch äußerlich ein gottloses Leben. Wegen all jener Dinge wirst du zur Rechenschaft gezogen. Doch du sagst, ich bin unschuldig. Ja, sein Zorn hat sich von mir abgewandt. Siehe, ich werde mit dir vor Gericht reden, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Wieder, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann betrügen wir uns selbst, sagt uns Johannes. Was läufst du so sehr, um deinen Weg zu ändern? Auch in Ägypten wirst du zu Schanden, wie du an Assur zu Schanden geworden bist. Auch von diesem Land Ägypten wirst du weggehen mit deinen Händen auf deinem Haupt, also als Gefangene. Denn der Herr hat die verworfen, auf die du dein Vertrauen setzt, und du wirst mit ihnen keinen Erfolg haben. Diese Eroberung durch feindliche Mächte, das hat Gott schon im 5. Mose 28 angekündigt, wenn sie von ihm abfallen, dann werden ihre Feinde sie erobern. Und jetzt denken sie, sie können praktisch vor dieser Züchtigung Gottes davonlaufen zu den Ägyptern oder zu den Assyrern um Hilfe. Und Gott sagt, das wird dir alles nichts bringen. Auf die du dein Vertrauen setzt, das wird keinen Erfolg haben. Er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie vor ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Bezieht sich hier auf 5. Mose 24 im Gesetz. Ich lese euch mal vor, 5. Mose 24, 4. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hinausgegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Und wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus ihrem Haus, seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Also es gab dieses Gesetz, wenn ein Mann seine Frau geschieden hat und sie ist die Frau eines anderen geworden und der sie dann auch geschieden hat oder sie ist wieder frei geworden, dann durfte sie nicht mehr zurückkommen zu ihrem ersten Ehemann. Also Gott wollte nicht, dass die Männer hier einfach so ihre Frauen mal kurz getauscht haben, so, hey, ich scheide dich und jetzt schläfst du mal mit den anderen und dann morgen heirate ich wieder, dann bist du bei mir und dann übermorgen entlasse ich dich wieder und dann gehst du zum nächsten und dann hole ich dich wieder zurück. Gott wollte das nicht. War auch ein Schutz für die Frauen. Also Gott hat es hier wirklich gesagt, Jungs, Gott möchte keine Scheidung, Gott hasst Scheidung. Jesus wird drüber reden, auch über diesen Vers. Aber wie gesagt, wenn du eure Frau entlässt, überlegt es euch gut. Dann gibt es kein Zurück. Wenn sie mal einen anderen geheiratet hat, war auch ein Schutz für die zweite Ehe dann natürlich. Aber Gott wollte nicht dieses Hin und Her.
Jetzt mal eben. Ja. Neuen Testament, da gibt es doch, glaube ich, schon das mit der Wiederheirat irgendwie, oder? Aber ich glaube, da hat sie dann aber dann nicht irgendwie noch jemand anders statt dann geheiratet dazwischen drin.
Ja gut, die große Diskussion war, was war das Anstößige, wegen dem der Mann sie entlassen durfte. Und da gab es zwei Schulen, da gab es zwei Rabbis. Der eine hat gesagt, wenn sie deine Suppe anbrennen lässt oder versalzt, dann anbrennen kann man die Suppe schlecht, gell? Wenn sie die Suppe versalzt oder das Essen anbrennen lässt, das ist schon ein Anstoß. Manche sind so weit gegangen, wenn du eine schönere findest als sie, dann ist sie sozusagen ein Anstoß geworden. Also aus Beliebigkeit, aus jedem Grund. Das hat ihnen natürlich den Männern damals gut gefallen, diese Auslegung. Und dann gab es einen zweiten, der hat gesagt, nee, das Anstößige ist sexuelle Unreinheit, also Ehebruch ist das Einzige. Aber dann hat Jesus auch weiter gesagt, wegen eurer Herzensherzigkeit hat Mose erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen. Von Anfang an ist es nicht so gewesen. Also Gottes Herz ist es nicht, dass wir uns scheiden lassen, schon gar nicht wegen so Lappalien. Aber da bezieht er sich hier auf diesen Vers in 5. Mose 24. Aber das war das Gesetz des Landes. Wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie ist die Frau eines anderen geworden, dann durfte sie nicht zurückkehren. Und er sagt weiter, du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und solltest zu mir zurückkehren, spricht der Herr. Heb deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh, wo bist du nicht geschändet worden? Also die kahlen Höhlen sind wieder eine Anspielung auf diese Götzentempel, Götzenorte. Abschätzig, natürlich. Wo bist du nicht geschändet worden? Ich verwende immer dieses Bild von Ehebruch für geistlichen Ehebruch. An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Also du bist den Götzen nachgelaufen, du warst so wie eine Straßendirne für alle verfügbar. Darum wurden die Regengüsse zurückgehalten und es gab keinen Spätregen. Interessant hier natürlich, weil sie diese Fruchtbarkeitsgötzen hatten und die waren verantwortlich für den Regen. Also die Idee war, wir beten die an durch Unzucht und Kinderopfer und so weiter, was sie da alles gemacht haben und dafür lassen die es regnen und dann wächst bei uns alles und wir haben Wohlstand und sind erfolgreich. So war das Denken, aber eine Konsequenz, eine Züchtigung, die Gott vorher angekündigt hat, ist, wenn ihr mir untreu werdet, dann wird es nicht regnen, dann werde ich diesen Wohlstand sozusagen auch zurückhalten von eurem Land, dann gibt es keine Fruchtbarkeit. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes, du hast dich geweigert, dich zu schämen. Nicht wahr, von jetzt an rufst du zu mir, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Wird er für ewig grollen, wird er für immer Zorn bewahren? Siehe, so hast du geredet und Böses getan und hast dich durchgesetzt. Also sie haben so einen religiösen Anflug gehabt schon und wir sehen jetzt hier gleich im nächsten Vers, Gott spricht zu ihm in den Tagen des Königs Josias und Josia hat ja Reformen eingeleitet, war ja ein guter König, aber die sind nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Ja, vieles von dem war nur äußerlich, aber das Volk ist trotzdem mit ihrem Herzen nicht zum Herrn zurückgekehrt. Also sie haben sich durchgesetzt, sagt er hier. Oh Mann, das ist ein Vers, der auch zu mir spricht. Ich bin dickköpfig von Natur aus. Und ich wünsche mir, dass ich sensibel bin für den Geist Gottes, wenn ich merke, der Herr spricht und sagt, nee, nicht in die Richtung, sondern in die. Und nicht das, dass ich nicht dickköpfig bin und sage, nee, das ist mein Plan, das ziehe ich durch, sondern dass ich auf ihn hören kann. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte dort. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Also der enttäuschte Ehemann wieder. Wir denken an Hosea, der hat ja in seinem Leben eine Prophetie gelebt eigentlich. Zudem hat Gott gesagt, geh hin und heirate eine Hure. Und er musste wirklich auch dieses Herz Gottes, dieses Leid Gottes auch in seinem persönlichen Leben erfahren. Und dann ist er dieser Hure nachgegangen und hat versucht, sie auf alle möglichen Weisen wieder zurückzugewinnen und ihr Dinge in den Weg zu legen und sie zurückzukaufen und alles Mögliche. Und das ist Gottes Herz. Nachdem sie alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren, aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah es. Und sie sah auch, dass sich Israel die Abtrünnige eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Also das Südreich Juda hat gesehen, dass das Nordreich Israel gefangen weggeführt wurde von ihren Feinden. Scheidebrief sozusagen. Gott gehört das Land. Und wenn ihr mir untreu werdet, dann schmeiße ich euch raus aus dem Land. Also denkt an einen Ehemann, der seine untreue Frau rauswirft, die zur Hure geworden ist. Das ist das Bild, was er hier gebraucht. Und die Schwester von der Hure sieht es. Die Treulose heißt es hier weiter. Und sie fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Also die hat die Konsequenzen gesehen, ihre Schwester, aber sie lässt sich davon nicht abhalten. Und es geschah durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei, entweihte sie das Land und sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und diese Jahre unter Josia waren scheinbar eine äußere Reformation und ein Zurückkehren, aber nur zum Schein, nicht wirklich mit ganzem Herzen. Und dazu ruft Gott durch die Propheten sein Volk eigentlich immer wieder auf: Kehrt zurück zu mir mit ganzem Herzen. Ich habe keine Freude dran, den Treulosen zu richten, aber kehrt um. Mein Herz ist, dass ihr umkehrt und dass ich das Gericht nicht bringen muss. Und der Herr sprach zu mir: Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Die hatte schon das Vorbild und hat trotzdem treulos gehandelt. Geh und ruf diese Worte aus nach Norden hin und sprich: Kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht für immer grollen. Also hier haben wir Gott im Gesetz steht, dass ein Ehemann die Entlassene nicht mehr zurücknimmt, aber Gott sagt: Ich bin trotzdem bereit, euch wieder aufzunehmen. Reine Gnade hier eigentlich. Aber die Bedingung, Vers 13: Nur erkenne deine Schuld, dass du mit deinem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast. Also die Bedingung ist Buße, Umkehr. Wir haben am Sonntag vor zwei Wochen, vor einer Woche, darüber gesprochen. Der Unterschied zwischen Vergebung und Vergebungsbereitschaft und wirkliche Versöhnung und Vergebung auch zuzusprechen. Wir sollen immer bereit sein zu vergeben, schon allein um unserer eigenen Seele willen, dass wir nicht bitter werden, ein vergebendes Herz haben. Aber wenn die andere Person nicht umkehrt, die mir Böses angetan hat und Buße tut, dann kann die Beziehung nicht geheilt werden, dann gibt es keine Versöhnung. Das ist, was wir hier sehen. Wir haben einen Gott, der ein vergebendes Herz hat. Ich werde nicht für ewig grollen, aber nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jedem grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Jetzt haben wir den Vater, der von seinen Kindern verlassen wurde. Denn ich bin euer Herr. Und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen: Die Bundeslade des Herrn. Und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen, und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen, und sie wird nicht wiederhergestellt werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel zusammengehen und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Also er spricht hier von einem Überrest. Erstmal vom Nordreich Israel. Und er spricht so davon, dass so ein, zwei zurückkehren. Also ein Überrest wird zurückkehren. Und das ist natürlich passiert, als Juda und Israel da auch zurückgekommen sind. Ein Überrest, ein kleiner Überrest eigentlich zurückgekommen ist aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber auch dieser Exodus, wie der erste Exodus aus Ägypten, ist eigentlich letztendlich nur ein Bild für den neuen Bund. Zion, haben wir in Jesaja gesehen, ist oft ein Bild für den neuen Bund, für die Gemeinde. Im Hebräer 12, der Tripp hat drüber gesprochen am Sonntag. Da heißt es, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung. Und letztendlich ist dieser erste Exodus, auch der zweite Exodus, ein Bild für den Exodus, den wir haben. Dieser Auszug aus der Sklaverei in die Freiheit der Gotteskinder, die wir durch Jesus haben, im neuen Bund. Und als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist, da hatten sie keine Bundeslade mehr. Die ist nicht mit zurückgekommen. Aber ich glaube, die letztendliche Erfüllung von dieser Prophetie ist wirklich der neue Bund. Das haben wir in Jesaja ganz stark gesehen, diese Bilder der Erlösung, die Gott uns gibt. Und das Haus Juda wird mit dem Haus Israel zusammengehen. Sie werden in ihr Erbteil kommen. Und dann haben wir gelesen, dann kommen auch noch Nationen dazu. Das ist, was wir in der Gemeinde haben. Die Gemeinschaft der Erlösten durch Jesus Christus. Und ich hatte doch gedacht, wie will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein köstliches Land geben? Ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Also Gottes Herz zu segnen und sie aufzunehmen, sie zu lieben. Und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Fürwahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr. Eine Stimme hört man auf den kahlen Höhen, ein Weinen, ein Flehen der Söhne Israel, weil sie ihren Weg verkehrt und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Das war die Ursache von ihrem Leid. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Ich will eure Treulosigkeiten heilen. Jesaja 53. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Beziehung wurde geheilt. Gottes Gnadenangebot. Hier sind wir, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Fürwahr, trügerisch klingt von den Hügeln das Getöse der Berge. Fürwahr, nur im Herrn, unserem Gott, ist das Heil Israels. Also nicht irgendwo andere Mächte oder irgendwas Irdisches. Denn die Schande hat den Erwerb unserer Väter gefressen von unserer Jugend an. Ihre Schafe und ihre Rinde, ihre Söhne und ihre Töchter. In unserer Schande müssen wir daliegen und unsere Schmach bedeckt uns. Also sie haben die Konsequenz ihrer Sünde erfahren und erlebt. Denn wir haben gegen den Herrn, unseren Gott, gesündigt, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf diesen Tag. Und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört. Wir haben die Bibel in Müll geschmissen. Also hier haben wir ein Bußgebet. des Volkes. Und Gott sagt, wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, deine Kompromisse aufgibst, das gehört auch zum Umkehren. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Frau, die im Ehebruch gelebt hat, also ihren Mann verlassen hat und mit irgendeinem anderen zusammengelebt hat. Und sie wollte wissen, ob das dann trotzdem okay ist, wenn sie im Gottesdienst kommt und weiter ein braver Christ ist. Und da hatten wir ein Gespräch darüber und sie hat gemeint, ja, sie ist ja bei ihren Seelsorger und sie hat ja schon Buße getan drüber. Also ist ja, wäre ja alles bereinigt. Wir haben gesagt, ja, aber wie geht das? Du hast Buße getan und dann fährst du zu deinem Freund und pennst bei dem. Also es passt nicht zusammen. Also echte Buße hat echte Konsequenzen. Sonst ist es nicht echt. Also du musst deine Scheusale vor meinem Angesicht entfernen, sagt Gott. Du kannst nicht nur irgendwie so äußerlich umkehren und dann weiter für irgendwas oder irgendjemand anderen leben, als für mich. Und du brauchst nicht mehr umherzuschweifen. Wir haben das Beste eh schon. In Jesus, in Gott, den wahren, den lebendigen Gott. Quelle des lebendigen Wassers. Wir müssen nicht weiter suchen. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die Nationen sich in ihm segnen und sich in ihm rühmen. Ich glaube auch wieder eine Anspielung auch auf den neuen Bund. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Also pflügt ein neues Feld. Herr will was Neues tun. Seht nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Also die Beschneidung war natürlich ein Bild für das Abschneiden des Fleisches, dieser sündigen Impulse, die wir haben. Und er sagt, beschneidet oder entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Es geht nicht um dieses äußere Ritual, das verändert uns nicht, es geht um eine Herzensbeziehung. Also der Aufruf zur Buße. Und wir werden viele von diesen Themen immer und immer wieder sehen in Jeremia. Wir müssen dran denken, dass Jeremia ja 30 Jahre oder länger prophezeit hat und dass er wohl seine Botschaft auch immer und immer wieder an eine neue Generation vielleicht sogar wiederholt hat. Wir werden da auch schneller dann durchgehen können in Zukunft, weil er manche Dinge wirklich fast wörtlich auch wiederholt. Aber die Antwort ist natürlich der neue Bund im Kapitel 31, wo Jeremia sagt, Gott wird euch einen neuen Bund geben, ein neues Herz. Sein Gesetz auf unser Herz schreiben, nicht mehr äußerlich, sondern innerlich. Beziehung, und das ist, was Gott wirklich will mit uns.